Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen: Die europäischen Verkehrsminister wollen die Flugsperren schrittweise lockern. Deutschland lässt schon einzelne Flugzeuge starten, in der Schweiz bleibt der Luftraum vorerst weiter gesperrt. Außerdem umstrittene Verfassungsreform in der Türkei, die Macht der Generäle soll beschnitten werden. Und ein guter Theologe, aber ein schlechter Kommunikator. 5 Jahre Papst Benedikt und was die gebracht haben und was nicht. Dazu ein Echo-Dossier mit Römer-Vatikanisten. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Nadja Ruch mit den Nachrichten.
Wegen der Vulkanasche hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt Basel den Schweizer Luftraum bis morgen um 8 Uhr früh für geschlossen erklärt. Und in Deutschland soll der Flugbetrieb im südlichen Raum am Abend teilweise wieder aufgenommen werden. Die Absicht der Lufthansa, in geringeren Höhen über Europa auf Sicht zu fliegen, wird von den Piloten allerdings abgelehnt. Inzwischen haben die EU-Verkehrsminister bekannt gegeben, dass jedoch das Flugverbot über Europa ab morgen grundsätzlich gelockert werden soll. Der Luftraum soll nur noch dort gesperrt bleiben, wo eine bestimmte Konzentration der Aschewolke überschritten wird. Um die Gefahren durch die Aschewolke besser abschätzen zu können, sind auch in der Schweiz Testflüge durchgeführt worden. Im Auftrag des Bazel führten die Swiss und die Luftwaffe 4 Testflüge durch, mit einem Super Puma-Helikopter, einem Tiger, einem Propellerflugzeug und mit einem Airbus A319. Bazel-Kommunikationschef Daniel Göring:
Und die Ergebnisse dieser Testflüge, die erwarten wir noch im Verlauf des Abends. Und diese werden dann ein Teil, eine Basis sein für die weiteren Entscheide, die wir noch zu treffen haben.
Die Swiss will im Verlauf des Abends entscheiden, ob sie erste Langstreckenflüge von Amerika und Asien her Richtung Schweiz durchführen will. Die Maschinen würden dann ab 8 Uhr morgen früh in der Schweiz landen. Die Außenpolitische Kommission des Ständerats hat ihre Forderung für ein Amtshilfegesetz bekräftigt. Dieses soll detailliert regeln, in welchen Fällen die Schweiz anderen Staaten Amtshilfe leistet. Die Kommission hatte schon bei der Beratung der ersten Doppelbesteuerungsabkommen ein solches Gesetz gefordert. Gemäß diesen Abkommen leistet die Schweiz künftig bei Steuerbetrug und bei schwerer Steuerhinterziehung Amtshilfe. Es sei nun aber nötig, diese neuen Bestimmungen in einem Gesetz festzuschreiben. Wirte aus der ganzen Schweiz haben in Bern für eine Änderung der Mehrwertsteuer demonstriert. Sie verlangen, dass Speisen und alkoholfreie Getränke in Restaurants gleich besteuert werden wie im Detailhandel und in Takeaways. Heute müsse in Restaurants gut 3-mal so viel Mehrwertsteuer bezahlt werden, kritisiert der Wirteverband GastroSwiss. Er hat deshalb eine Volksinitiative lanciert. Diese verlangt einen einheitlichen Steuersatz, unabhängig vom Ort der Konsumation. Der deutsche Bundeswehroberst, der für den verheerenden Luftangriff in Kunduz verantwortlich war, muss nicht vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren gegen Georg Klein eingestellt. Gemäß der deutschen Bundesanwaltschaft seien bei dem Angriff weder das Völkerrecht noch das deutsche Strafgesetz verletzt worden. Georg Klein war im Zusammenhang mit der Bombardierung von 2 Tanklastern in Afghanistan im vergangenen Jahr angeklagt worden. Bei dem Angriff waren weit über 100 Menschen getötet worden, darunter auch viele Zivilisten. In Kirgisistan ist es nach dem Rücktritt von Präsident Bakijew erneut zu Unruhen gekommen. In Vororten der Hauptstadt Bischkek kam es zu Straßenschlachten. Bewaffnete Banden versuchten, Ländereien gewaltsam unter ihre Kontrolle zu bringen. Dabei sind mehrere Menschen verletzt worden, wie kirgisische Medien berichten. In Bischkek hätten viele Polizisten die Arbeit verweigert. Sie seien unzufrieden mit ihren Löhnen und der neuen Führung des Innenministeriums. Im Süden des Landes forderten Anhänger Bakijews dessen Rückkehr. Die beiden Anführer von Al-Qaida in Irak sind nicht mehr am Leben. Amerikanische Soldaten und irakische Sicherheitskräfte haben die beiden Top-Terroristen in einer gemeinsamen Operation getötet, wie das US-Militärkommando in Bagdad meldete. Für den Kommandanten der US-Truppen ist es der bedeutendste Schlag, den Al-Qaida bisher in Irak hinnehmen musste. Der japanische Autokonzern Toyota akzeptiert eine 16 Millionen Dollar Buße in den USA. Toyota muss die Rekordsumme zahlen, weil die Firma es über zu lange Zeit verpasst hat, die Bremsprobleme an ihren Fahrzeugen bekannt zu machen, wie es das Gesetz verlangt. Toyota will zwar zahlen und ein langwieriges Verfahren vermeiden, fühlt sich aber nicht schuldig. Man habe aber nicht versucht, einen Defekt zu verheimlichen. Das Unternehmen räumt allerdings ein, die Information sei zu langsam geflossen. Der Fußballclub Zürich hat seinen Trainer Bernard Chalant per Sofort entlassen. Nach mehreren Niederlagen in letzter Zeit hatte sich die Entlassung des Fußballtrainers abgezeichnet. Vorläufig übernimmt Assistenztrainer Urs Fischer die Mannschaft, wie der Club meldete. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.804 Punkten. Das ist ein Minus von 1,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.015 Punkten, ein Minus von 0,1%. Der Euro wird zu 1,4333 gehandelt, der Dollar zu 1,0655. Das Wetter. Morgen scheint zunächst noch die Sonne, dann ziehen aus Westen Regenwolken auf. Im Tessin und in Graubünden bleibt es sonniger, dort gibt es nur vereinzelt Regen. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 16 Grad und im Süden 20 Grad. Am Mittwoch wird es auch im Norden nach Auflösung der Restwolken wieder sonniger. Die Temperaturen liegen im Norden bei 15, im Süden bei 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Die Verkehrsminister wollen Korridore, die Fluggesellschaften Geld, die Wissenschaftler bessere Daten. Wer kann was erreichen? Dazu unser heutiger Schwerpunkt, die Wolke als Krise. Dann:
Irgendwo müssen wir doch mal unsere Seismographen der Gesellschaft, Erzieher, Lehrer, Polizisten, Sozialarbeiter, irgendwann müssen wir die doch mal ernst nehmen.
Der heilige Zorn des Berliner Kiezbürgermeisters Buschkowski, er ist preiswürdig. Stürmische Debatte im türkischen Parlament. Es geht ums Erbe des Republikgründers. Irgendwann muss Frieden sein. Besuch in Wootton-Bassett, wo Großbritannien seinen gefallenen Söhnen die letzte Ehre erweist. Und eine neue Sexualmoral in der katholischen Kirche. Nicht mehr unter diesem Papst, sagt der Vatikanist, der Römer Stampa, nach 5 Jahren Benedikt. Dazu ein Dossier. Hier im Echo der Zeit. Die Fluggesellschaften suchen nach Schlupflöchern und die Aschewolke scheint sie zu bieten. Da und dort war schon heute ein Durchkommen, vorübergehend zumindest. Airlines und Wirtschaftsverbände kritisieren immer lauter das Krisenmanagement der Behörden und der Politik. Für sie geht es um Milliarden. Vor diesem Hintergrund trafen sich heute Nachmittag die europäischen Verkehrsminister, virtuell zumindest. Denn angesichts der allgemeinen Lage blieb auch den Ministern wenig anderes, als sich per Video zusammenzuschalten. Urs Bruderer in Brüssel, Sie haben das ungewöhnliche Krisentreffen für uns verfolgt. Soeben wurde informiert, die Minister wollen offenbar schrittweise die Flugbeschränkungen lockern. Was heißt das? Wann wird wieder geflogen?
Ab morgen 8 Uhr früh sollen wieder deutlich mehr Flüge möglich sein im europäischen Flugraum. Und was heißt das, die Lockerung? Statt des generellen Flugverbots wird der Flugraum in 3 Zonen eingeteilt. In eine erste Zone, wo man sagt, da ist die Konzentration dieser Ascheteilchen zu groß, da ist es zu riskant zu fliegen. Weiterhin wird da nicht geflogen. Eine zweite Zone, da ist so wenig Asche drin, dass man sagt, im Prinzip könne man da fliegen, aber da will man noch weiter testen und das von Tests abhängig machen und dann flexibel entscheiden. Und eine dritte Zone, die von der Asche nicht betroffen ist, da wird man wieder frei fliegen dürfen.
Sie sprachen die Tests an, die Unsicherheit bei den Messungen, das war ja ein wichtiges Thema in der Diskussion. Was haben die Minister da beschlossen? Gibt es jetzt europäische Koordination?
Von Koordination war viel die Rede, der zuständige Kommissar hat das immer wieder betont, man wolle das. Was konkret koordiniert wird, jetzt konnte er allerdings nicht sagen, vielleicht war er auch im Zeitstress, das kann auch diesen Grund haben. Klar ist aber, dass weiterhin in dieser umstrittenen Zone 2, von der wir heute noch nicht wissen, wie groß sie ist, weiterhin die Nationalstaaten entscheiden werden, ob Flüge zugelassen werden in ihrem Flugraum oder eben nicht.
Verschiedene Fluggesellschaften rufen schon nach Entschädigungen für die Einnahmenausfälle, die ja in der Tat gewaltig sind. Ist sowas auf Ebene der Europäischen Union spruchreif?
Da ist nicht spruchreif. Da sagt man auf der Europäischen Union, bis jetzt abwarten. Wir müssen erstmal schauen, was wirklich für Schäden entstanden sind. Wir sind daran, die Daten dazu zu sammeln. Und ein Bericht zu den wirtschaftlichen Folgen dieses Vulkanausbruchs in Europa wird auf nächste Woche hin versprochen. Und dann habe man quasi die Grundlagen, um solche Sachen zu entscheiden. Es gibt aber auch Signale, dass die EU da nicht kompliziert wäre, allfällige Beihilfen, staatliche Beihilfen an Fluggesellschaften zuzulassen. Man hat schon die Parallele gezogen zum 11. September 2001. Da war man auch unkompliziert in dieser Frage.
Besten Dank, Urs Puderer, für diese ersten Informationen und Einschätzungen zu dem Verkehrsministertreffen, das soeben zu Ende ging. Die Minister waren heute, wie gesagt, nur am Bildschirm zusammen. Tatsächlich in Brüssel aber war unser Schweizer Verkehrsminister Moritz Leuenberger. Urs Puderer hat ihn kurz vor der Sendung getroffen.
Er wollte fliegen und kam mit dem Zug und war guter Laune.
Der heutige Tag stand natürlich im Eindruck der Wolke. Diese Wolke hat alle vorgesehenen Verhandlungen etwas überschattet.
Für einmal also hatte Verkehrsminister Leuenberger den Kopf wegen seines Amtes in den Wolken. Dem Vernehmen nach sollen sich die EU-Verkehrsminister heute darauf einigen, die Wolke, deren Lage und Größe bis jetzt von Computern errechnet wurde, nun mit Messgeräten und Testflugzeugen genauer einzugrenzen. Danach sollen die weitgehend aschefreien Flugkorridore in Europa wieder geöffnet werden. Dieser Vorschlag ginge für den Schweizer Verkehrsminister in die richtige Richtung.
Die Gefahr der Wolke wurde jetzt ein bisschen gar großzügig interpretiert, aus Sicherheitsgründen, oder? Also das ist eine richtige Politik gewesen. Aber nun hat man die Chance, wirklich nur noch im Gefahrenbereich der Wolke Verbote bestehen zu lassen. Und man evaluiert jetzt, wo, in welcher Höhe und wo ist das. Das muss auch mobil sein, weil diese Wolke, die bewegt sich ja, oder? Und es kommt leider eine neue, oder? Das ist...
Dennoch sei der Schweizer Luftraum über 6000 Meter derzeit wieder offen. Und man werde nach den nötigen Messungen auch Korridore unter 6000 Meter öffnen, sofern diese Korridore nicht die Schweizer Umweltgesetze verletzten.
Also es ist nicht so, dass jetzt dann Jets in einer Höhe von 50 Meter über unsere Städte brausen, oder? Also, also auch unter der Wolke gibt es noch eine Höhe, wo die Lärmgesetzgebung vollkommen eingehalten wird. Aber unsere Umweltgesetze müssen natürlich eingehalten werden. Also Notrecht wollen wir hier nicht anwenden.
Angesprochen auf staatliche Hilfen für Fluggesellschaften, sagte Leuenberger.
Da kann ich nur sagen, die Swiss gehört der Lufthansa. Und der deutsche Staat hat heute gesagt, er wolle Lufthansa entschädigen. Das tönt für mich interessant. Das heißt, dass sie auch die Swiss höchstwahrscheinlich mitentschädigen. Schließlich gehört sie dazu.
Schweizer Staatsgelder aber sollen keine fließen.
Informationen von Urs Puderer aus Brüssel. Die Politiker beklagen den Mangel an klaren Entscheidungsgrundlagen und wollen voraussichtlich mehr Testflüge, um die Konzentration der Aschepartikel in der Wolke und ihre Gefährlichkeit für den Flugverkehr genauer zu bestimmen. Und daran mangelt es in der Tat an präzisen Grundlagen. Was die Experten liefern können und was nicht, Patrick Tschudin fasst zusammen.
In London sitzt beim britischen Wetterdienst das Vulkanasche-Beratungszentrum der Internationalen Luftfahrtbehörde, abgekürzt VAAC. Das VAAC beobachtet seit 1993 weltweit die ausbrechenden Vulkane und danach den Flugweg der Ascheauswürfe. Das VAAC ist quasi das Frühwarnsystem des internationalen Luftfahrtbetriebs. Im Falle von Island hat es funktioniert und rechtzeitig den Aschealarm ausgerufen. Das VAAC arbeitet mit Informationen von Islands Wetterdienst über die Entwicklung des Vulkans und über die dortigen Wetterverhältnisse. Mit dieser Basis und mit weiteren Daten, insbesondere mit Satellitenaufnahmen, rechnet das VAAC durch, wie sich die Aschewolke bewegt im Laufe der kommenden 6 bis 24 Stunden. Das ist kein leichtes Unterfangen, diese Bewegungen vorherzusagen. Wenn wir uns die Luft über Europa wie eine große Badewanne vorstellen und den Vulkan auf Island wie den Ort, wo wir die flüssige blaue Badeseife in die Wanne reingießen, dann soll das VAAC möglichst präzise voraussagen, wie sich die Sache in der Badewanne verteilt. Und die Angaben des VAAC sind dann die erste Basis für die jeweiligen nationalen Behörden bei ihren weiteren Entscheiden. Hinzu kommen eigene Messungen der Behörden mit Flugzeugen, mit zivilen und militärischen Flugzeugen oder per Laser vom Boden aus, wie in der Schweiz zum Beispiel es der ETH-Atmosphärenphysiker Peter Thomas macht.
Wir messen mit dem LIDAR, also mit dem nach oben schauenden Laser, der uns permanent die Wolken- und Aerosolschichten in der Atmosphäre zurückmeldet. Mit dem messen wir seit Freitagvormittag ununterbrochen. Und diese Messung wird natürlich weiterlaufen, solange das Problem grundsätzlich bestehen bleibt.
Die Existenz des Vulkanascheberatungszentrums der Internationalen Luftfahrtbehörde, die Existenz des VAAC seit 1993 beweist, die Luftfahrtbehörden und Fluggesellschaften wissen seit längerem um die Bedrohung durch Vulkanasche. Vor diesem Hintergrund erstaunt es allerdings, dass die Fachleute mit den Schultern zucken, wenn es darum geht, zu sagen, ab wann die Aschewolke gefährlich ist und ab wann nicht mehr. Denn Grenzwerte gibt es keine. Nochmals Atmosphärenphysiker Peter Thomas.
Hier fehlt in dieser Situation aus meiner Sicht auch wirklich eine gute Ankopplung der wissenschaftlichen Seite mit der technisch-technologischen Seite. Das heißt also, Leute zu finden, die von der Triebwerksseite her und von der Flugzeugmaschinenseite her beurteilen können, welche Verdünnungsgrade dort eine Rolle spielen. Hier hat uns diese ganze Situation einfach sozusagen kalt erwischt.
Das heißt konkret, es gibt keine technischen Daten darüber, was die Triebwerke der modernen Linienflugzeuge aushalten. Einfacher gesagt, es gibt kein Handbuch, in dem nachzuschlagen ist, welches Flugzeug noch in die Luft darf, wenn so und so viele, so und so große Ascheteilchen pro Kubikmeter in der Luft schweben.
Wir müssen uns zügig daran begeben, genau diese Schwachstelle, dass wir nicht wissen, was müssen hier die Grenzwerte sein und dass wir die dann messtechnisch auch wirklich bestimmen können. Da müssen wir uns schleunigst dran geben, diese Lücke zu schließen, einfach damit die Ämter entsprechend eine Richtlinie haben, an die sie sich halten können.
Triebwerkshersteller, Airlines, Behörden und Wissenschaft haben es alle zusammen bisher verschlafen, diese wichtigen Daten zu erarbeiten. Der Forschungsaufwand dafür hätte mit Sicherheit nur einen Bruchteil dessen gekostet, was jetzt das mehrtägige Grounding die europäische Luftfahrtindustrie gekostet hat. Damit wäre das Grounding wohl nicht zu vermeiden gewesen, aber die Diskussion darum, wann wieder geflogen werden darf, hätte wenigstens eine sachliche Grundlage und wäre weniger bestimmt von politischem Kalkül wie jetzt, da alle Beteiligten mehr oder weniger im Nebel stochern, respektive im Vulkanrauch, wenn sie ihre Entscheide fällen.
Patrick Tschudin über wissenschaftlichen Nebel um die Wolke. Sehr handfest ist das Gebilde für die Wirtschaft. Unsere globalisierte Welt hat sich dermaßen abhängig gemacht von Lufttransporten, dass der Ausfall enorme Summen kosten wird. Und das nicht nur in den Zentren der industrialisierten Welt. Afrika-Korrespondent Rudi Küng über die Auswirkungen der isländischen Vulkanasche in Kenia.
Wir haben uns schon daran gewöhnt, zu jeder Jahreszeit kleine Karottenspitzen, zarte Erbsen oder feine Käfen zu essen. In den Gestellen unserer Großverteiler und Supermärkte fehlen sie kaum je. Dass ein großer Teil dieser Gemüse aus Kenia kommt und erntefrisch ist, verrät der Aufdruck auf den Verpackungen. Dass sie per Flugzeug angeliefert werden, muss man daraus folgern. 1000 Tonnen Gemüse und Blumen verlassen täglich Kenia auf dem Luftweg, vom Flughafen der Hauptstadt Nairobi aus, aber auch von jenem in Eldoret, der speziell zu diesem Zweck gebaut wurde. Die Sperrung des Luftraums über Europa trifft die kenianische Gemüse- und Blumenindustrie hart. 4/5 ihrer Produktion gehen nach Europa.
We have about 400 to 500 tons of cargo sitting at the airport in the cold rooms.
Zwischen 400 und 500 Tonnen Waren lagerten in den Kühlräumen am Flughafen, sagt die Chefin des kenianischen Blumenproduzentenverbandes Jane Ngige gegenüber BBC Afrika. Das entspreche einem Wert von gegen 2 Millionen Franken. Wenn der Luftraum wieder geöffnet werde, werde die Ware jedoch nicht mehr ganz frisch und deshalb weniger wert sein.
Eroded quality, so it would still fetch much less than it should have if it had left fresh.
3000 Tonnen Blumen hätten seit Beginn der Krise bereits weggeworfen werden müssen, erklärt Jane Ngige weiter. Die Kühlräume auf den Farmen und Flughäfen seien voll. Es könnten jetzt einzig noch Blumen in den fernen Osten verfrachtet werden. Der nordamerikanische Markt werde via Europa bedient. Gemüse- und Blumenexporte sind mittlerweile Kenias größte Devisenquelle. Sie bringen jährlich etwa 1 Milliarde Franken ein und haben die Teeexporte und die Tourismuseinnahmen überflügelt. Entsprechend viele Leute sind dann auch in dieser Branche tätig und müssen nun um ihren Job fürchten.
I'm very worried about this. What will I have in my house?
Was da geschehe, mache ihr große Sorgen, gestand Lucy Wanjiku, der CNN-Reporterin. Sie und ihre Familie lebten von dieser Arbeit, Gemüse für den Export zu verpacken. Etwa 5000 Hilfsarbeiter auf den Gemüsefarmen sind denn auch bereits heimgeschickt worden. Bald könnte es auch die Verpacker und Verpackerinnen treffen.
I've been here for 8 years. I've seen real severe floods, I've seen severe droughts. I haven't seen anything like this in my life here.
Er arbeite schon 8 Jahre beim Gemüseproduzenten Wegpro. Er habe Überschwemmungen und Dürren erlebt, aber noch nichts so Schlimmes wie jetzt. Es sei eine Katastrophe, meint Edward Karanu.
This is a catastrophe, so to speak.
Seit Beginn der Krise habe die kenianische Früchte-, Gemüse- und Blumenindustrie über 12 Millionen Franken verloren und es werde mehrere Wochen dauern, bis sie sich wieder erholt haben werde, wenn die Flüge wieder erlaubt seien, gab Stephen Mbiti, der Chef des Verbandes der Frischprodukte-Exporteure in Kenia, gegenüber Reuters an. Da ist es auch kein Trost, dass Früchte weiterhin exportiert werden können. Sie finden auf dem Seeweg zu ihren Kunden, machen jedoch nur 5% der Exporteinnahmen aus.
Die türkische Regierung unter Ministerpräsident Tayyip Erdogan will mit einer Verfassungsreform den Einfluss von Militär und Justiz zurückbinden und sich selbst mehr Macht geben. Es soll einfacher werden, Militärangehörige vor Gericht zu bringen und schwieriger, eine politische Partei zu verbieten, wie das Erdogans eigener Partei lange gedroht hatte. Die Verfassungsreform ist im türkischen Parlament umstritten. Es gibt Zweifel, ob Ministerpräsident Erdogan wirklich eine Demokratisierung der Türkei anstrebt. Werner van Gent.
Der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan hatte das Klima vor Beginn der Parlamentsdebatte über die neue Verfassung zusätzlich angeheizt, als er bemerkte, er könne sich gut vorstellen, die Türkei in eine Präsidialrepublik umzuwandeln. Umgehend warf die Opposition Erdogan diktatorische Absichten vor. Entsprechend stürmisch begann am Nachmittag die Verfassungsdebatte im türkischen Parlament. Vergebens versuchte der Parlamentspräsident, die Gemüter zu beruhigen.
Lütfen, ja, bu parlamentoyu usul tartışmalarıyla mı?
Für die Opposition steht nichts weniger als die von Kemal Atatürk vor 86 Jahren gegründete Republik auf dem Spiel. Dabei war Erdogan angetreten, endlich mit der undemokratischen Verfassung aufzuräumen, welche die Generäle nach ihrem Putsch anfangs der 80er Jahre dem Volk aufgezwungen hatten. Tatsächlich hatte sich der lange Schatten der Militärdiktatur immer wieder über Erdogans Bemühungen gelegt, die Türkei auf dem Weg nach Europa zu modernisieren. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums sah man dies natürlich ganz anders. Erdogan sei ein verkappter Fundamentalist, welcher die Türkei in einen Gottesstaat umwandeln wolle. Das sei das einzige Ziel der Verfassungsänderung, sagte der Vertreter der Republikanischen Volkspartei, als sich der Tumult etwas gelegt hatte.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değiştirilmesi için ve bu değişiklik önerisiyle
hier sei ein Entwurf zur Änderung der Verfassung der türkischen Republik mit antidemokratischen Methoden und unter Nichtbeachtung der Verfassung und des Reglementes des Parlaments eingereicht worden, mit dem Ziel, die Überlegenheit des Rechtswesens, die Rechtssicherheit, den Rechtsstaat, die Unabhängigkeit der Rechtsprechung, die Sicherheit der Richter und das Prinzip der Gewaltenteilung abzuschaffen. Dieser Entwurf missachte die Demokratie aufs Gröbste. Die Opposition befürchtet, dass Erdogan die Verfassung nur deshalb ändern will, um den Weg in die Alleinherrschaft zu ebnen. Was sich heute im Parlament abspielte, war deshalb keineswegs nur das Geplänkel von geltungssüchtigen Politikern. Inzwischen findet hinter den Kulissen ein heftiger Machtkampf statt zwischen Erdogan und seiner islamisch orientierten AKP einerseits und den Vertretern der alten republikanischen Ordnung andererseits. Dabei geht es um den Kern der Republik. Die Verhaftungen hoher Militärs aufgrund von angeblichen Putschplänen ist Teil dieses Machtkampfes, genauso wie Pläne aus richterlichen Kreisen, die regierende Partei zu verbieten. Es geht um die Frage, wer die Macht ausübt im Staat und um die Frage, welche Rolle der Staat überhaupt spielen soll. Soll er ein Instrument im Auftrag der Gesellschaft sein oder soll der Staat mit Hilfe des Militärs weiterhin die höchste und unangefochtene Instanz der türkischen Gesellschaft bilden? Es geht aber auch um die Frage, welche Rolle die Religion im mehrheitlich muslimischen Land spielen soll. Soll diese eine dem Staat untergeordnete Rolle sein oder doch eine regulierende oder gar alles beherrschende? Erdogan verfügt im Parlament über eine komfortable Mehrheit. Er kann die Verfassung also ohne weiteres ändern. Die Frage ist deshalb berechtigt, weshalb er die Grundstruktur der in ihrem Wesen undemokratischen Verfassung der Generäle beibehalten hat. Mit seiner Mehrheit im Parlament hätte Erdogan die Verfassung auch völlig neu schreiben können und damit die jetzt erhobenen Vorwürfe, er strebe die Alleinherrschaft an, von vornherein entkräften können.
Sie hören das Echo der Zeit vom Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit dem Bürgermeister von Neukölln und seinen kritischen Anmerkungen zur Integrationspolitik. Einem Besuch in Wootton-Bassett, wo Großbritannien seinen gefallenen Söhnen die letzte Ehre erweist, und mit Papst Benedikt, der auch für die Versäumnisse seines Vorgängers bezahlt. Dazu unser Dossier. Die Zustimmung zur Demokratie schwindet. Mit dieser Botschaft erschrecken deutsche Wissenschaftler regelmäßig die Öffentlichkeit. Politikverdrossenheit, allgemeine Gleichgültigkeit sind die Stichworte dazu. Heute hat die SPD einen Mann geehrt, der sich dem entgegenstellt. Und das ausgerechnet in einem der Problembezirke von Berlin. Heinz Buschkowski, der Bürgermeister von Neukölln, bekam die Gustav-Heinemann-Medaille, den höchsten Preis, den die Partei für den Einsatz für die Gesellschaft zu vergeben hat. Dabei sorgt der streitbare Sozialdemokrat in der SPD regelmäßig für rote Köpfe. Ursula Hürzeler porträtiert ihn.
Mindestens einmal im Monat singt Heinz Buschkowski die Nationalhymne, dann nämlich, wenn er wieder ein paar neue Deutsche in seinem Bezirk aufnehmen kann. Bis 60 Erwachsene und Kinder sind es jeweils, die sich einbürgern lassen. Türken, Libanesen, Russen, Kroaten. Der Bürgermeister von Neukölln strahlt.
Man trifft hier unglaublich viele nette Menschen. Menschen, die sich auch wirklich freuen, die sich bedanken. Und wenn ich hier einmal im Monat 50, 60 Menschen die Einbürgerungsurkunde überreiche, das gibt mir persönlich auch richtig Kraft.
Leutselig gratuliert der untersetzte, rundliche Mann seinen frisch gebackenen Mitbürgern, macht Sprüche, lächelt in die Kameras. Für Heinz Buschkowski sind das Sternstunden der Demokratie, ein Bonus quasi, denn Regieren in Neukölln ist Schwerstarbeit. Der Berliner Bezirk gilt in Deutschland als Problemkiez schlechthin. Wenig Arbeit, viel Gewalt, Ausländer aus 163 Nationen. Jahrelang hatte der Sozialdemokrat deshalb bei der Landesregierung um mehr Geld und Unterstützung für die Integration gebeten. Doch es brauchte den Aufschrei der entnervten Lehrerschaft von der Rütli-Schule, damit Buschkowskis Stimme auch gehört wurde. Er hält es für unverantwortlich, die Integrationsprobleme schönzureden und bei der Bildung von Benachteiligten zu sparen.
Also irgendwo müssen wir doch mal unsere Seismographen der Gesellschaft, Erzieher, Lehrer, Polizisten, Sozialarbeiter, irgendwann müssen wir die doch mal ernst nehmen und es in Politik umsetzen. Und die Frage, wer soll denn das bezahlen? Ja, Entschuldigung, wer bezahlt denn die Folgekosten? Wissen Sie, was ein Tag Knast kostet?
Das ist 4 Jahre her. Heute ist aus der einst so verrufenen Rütli-Schule ein Modellcampus mit eigener Modemarke geworden. Eine Erfolgsgeschichte. Heinz Buschkowski ist stolz darauf, aber zufrieden ist er noch lange nicht. Und wenn es der Sache dient, greift der 61-Jährige auch gern zum verbalen Zweihänder. Dann schimpft er etwa über das geplante Betreuungsgeld der schwarz-gelben Regierung. Das, so der Praktiker, werde nach seinen Erfahrungen in der deutschen Unterschicht doch nur versoffen und bei den Migranten hole man die Oma aus der Heimat, um die Kinder zu erziehen. Für die SPD-Linke ist Buschkowski wegen solcher Provokationen ein rotes Tuch. Ihn selbst schert das wenig. Gutscheine statt Geld seien sinnvoller, sagt er, und nur wer Klartext rede, werde auch verstanden.
die Political Correctness, der Mainstream, alles so lange hin und her zu wenden, bis es rundgelutscht ist, aber keine Konturen mehr hat, für die Menschen nicht mehr nachvollziehbar ist, kann sein, kann nicht sein. Ein bisschen davon, ein bisschen davon. Das ist eine Politik, die wollen die Menschen nicht. Die Menschen wollen wissen, wie seht ihr das, was werdet ihr tun?
Diese Bodenständigkeit und Volksnähe haben sich politisch ausgezahlt. In Berlin-Neukölln sitzt Heinz Buschkowski seit 10 Jahren fest im Sattel. Er ist deshalb überzeugt davon, dass die SPD mit seiner Auszeichnung heute auch ein Signal nach innen setzen wollte. Ein Zeichen dafür, dass die Partei wieder näher zu den Menschen und um ihre Positionen auch offen streiten müsse. SPD-Chef Gabriel sagte es heute so. Buschkowski habe den Mut zur Veränderung und den Mut zum Widerspruch. Wir sind stolz auf ihn.
Dreizehn Jahre war New Labour im Amt. In 2,5 Wochen ist Zahltag. Da wählt das Vereinigte Königreich eine neue Regierung. Die Amtsperiode von New Labour unter Blair und Brown war ungewöhnlich stark von Krieg geprägt. Neben dem Irak intervenierten britische Truppen auch im Kosovo und in Sierra Leone und in Afghanistan. Dort geht der Krieg nun schon ins 9. Jahr. 10.000 britische Soldaten sind in Afghanistan im Einsatz. 250 kamen bis jetzt nicht mehr nach Hause. Oder genauer, sie kamen im Sarg zurück auf die Insel. Und zwar alle in ein kleines englisches Landstädtchen. Es heißt Wootton Bassett. Martin Alliot war dort.
Das Ritual eröffnet jede Fragestunde des britischen Premierministers.
Mr. Speaker, I'm sure the whole House will wish to join me in paying tribute to the sacrifice of soldiers who have lost their lives in Afghanistan. Their rifleman Jonathan Allott.
Jede Woche werden die in Afghanistan gefallenen britischen Soldaten namentlich im Parlament genannt.
Their heroism and bravery cannot and will not be forgotten.
Ihre Heldentaten werden nie vergessen werden, verspricht Premierminister Gordon Brown jeweils. Tatsächlich spielt der Afghanistan-Krieg bisher keine Rolle in diesem Wahlkampf. Nur hier, im Landstädtchen Wootton Bassett in der englischen Grafschaft Wiltshire, dreht sich alles um diese toten Helden. Denn seit 3 Jahren landet jede Woche ein Militärflugzeug im nahen Luftwaffenstützpunkt Lynham mit den Särgen. Dann versammeln sich die Einheimischen, die Veteranen und die Gelegenheitsbesucher am Rand der Hauptstraße, wo die Hotels und die Kneipen noch traditionelle Namen wie Krone, Roter Löwe und gekreuzte Schlüssel haben. Britische und englische Fahnen hängen von den Fenstern.
I feel sorry for the families. My heart goes out to them.
Die Angehörigen tun mir so leid, begründet Carol, eine ältere Dame, ihre Anwesenheit.
I just can't think what they must be going through every time, you know, because I feel up and I don't know them.
Was müssen diese Familien durchmachen, sagt sie, wenn sogar ich so fühle, die ich die Opfer gar nicht kenne. Ihr Gatte Mel fügt hinzu, er sei da, um die Heimkehr der Boys zu bezeugen. Sie kämen jede Woche.
Just to see the boys coming home, so we come every week.
Und wir haben ein schlechtes Gewissen, wenn wir es verpassen, gesteht Carol.
And we feel guilty if we don't.
Kriegsgegner findet man in Wootton Bassett nicht.
I think it's something they got to do. I don't think they'll win it, but they got to make peace eventually, I think, can't they?
Es muss sein, sagt Mel, etwas resigniert. Aber siegen können sie nicht. Irgendwann muss Frieden sein. Barry, ein hünenhafter ehemaliger Militärpolizist in der Kluft der Motorradfirma Harley-Davidson, ist auch gekommen.
Basically to support the families of the troops coming back.
Um die Angehörigen zu unterstützen, sagt er. Sein Kollege Izzy, an dessen Brust zahlreiche Medaillen baumeln, diente 10 Jahre lang. Bis 1996.
If it wasn't for the people that come here, there'd be grieving families stood there by themselves. So I think it's probably the right thing that we come and show our support on behalf of the rest of the country, hopefully.
Wenn wir nicht kämen, wären die Familien allein. Hoffentlich vertreten wir das ganze Land. Izzy kommt so oft er kann. 1,5 Stunden dauert die Fahrt auf seinem Motorrad. Es waren in der Tat ergraute Veteranen in der Lederuniform der Motorradzunft, die diese Zeremonie erfanden. Da, die Glocke der Bartholomäuskirche kündet die Einfahrt des Leichenzuges an. Passenderweise führt ein Motorrad. Ein junger Mann im schwarz-weiß gestreiften Gehrock und Zylinder steigt aus. Er schwingt einen Spazierstock und geht die letzten Meter voran. Neben dem alten Fachwerkrathaus aus dem 17. Jahrhundert, das auf ausgewaschenen Sandsteinsäulen mitten in der Hauptstraße steht, hält der Cortège an für eine kleine Zeremonie am Kriegerdenkmal. Absolute Stille hat Wotan Bassett umfangen. Leise hört man einen schweren, kahl rasierten Mann schluchzen. Liegt sein Sohn in einem der beiden Särge? Der Konvoi setzt sich wieder in Bewegung. Die Stille hält noch minutenlang an, bis das Kommando kommt, die rund 25 Regiments- und Veteranenfahnen zu senken. Das Städtchen kehrt zum Alltag zurück. Die alten Männer rollen ihre Flaggen ein. Die Motorradfahrer kehren heim. Afghanistan wird wieder für eine Woche exotisch.
Martin Alliot war in Wotan Bassett. Heute vor 5 Jahren in Rom.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger.
Nach nur 26 Stunden hatte das Konklave der katholischen Kirche einen Nachfolger für den verstorbenen Papst Johannes Paul II. Gewählt, Josef Ratzinger, den heutigen Benedikt XVI. Seither ist viel Wasser den Tiber runtergeflossen. Wie wohl kaum ein anderer Papst vor ihm steht Benedikt in der Kritik der Öffentlichkeit, nicht nur wegen des Missbrauchsskandals. Und selbst bei manchen Gläubigen wächst die Enttäuschung. Wie aber wird das nun 5-jährige Pontifikat von den sogenannten Vatikanisten beurteilt, den Journalisten also, die sich beruflich mit der katholischen Kirche beschäftigen? Italien-Korrespondent Massimo Agostinis hat in Rom 2 von ihnen befragt, Giacomo Galeazzi von der Zeitung La Stampa und Carlo Marroni von Il Sole 24 Ore.
Carlo Marroni war lange Zeit Leiter eines Finanzblattes. Seit 5 Jahren berichtet er nur noch über den Vatikan. Er sei Katholik, gehe kaum in die Kirche, im Privaten spiele sie für ihn keine große Rolle. So viel zu seinem Verhältnis zum Vatikan. Für Marroni ist die jetzige Krise außerordentlich, da sie nicht, wie in früheren Fällen, die weltliche Macht der Kirche betreffe, beispielsweise in den 1970er Jahren, als südamerikanische Priester und Bischöfe die Kirche verlassen wollten.
Questo scandalo ultimo, questa serie di casi tragici messi insieme, vanno al cuore della vita della Chiesa.
Die tragischen Missbrauchsfälle, welche Machtmissbrauch, Sittenzerfall und eine totale Amoralität eines Teils der Geistlichen offenbaren, treffen die Kirche im Mark, weil sie sich immer für unfehlbar gehalten hat in moralischen Fragen und weil sie von ihren Geistlichen sexuelle Enthaltsamkeit zu fast 100% verlangt. Diese Fälle zeigen nun vor der ganzen Welt und jetzt auch dem ganzen vatikanischen Apparat, dass hier etwas nicht stimmt zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Allerdings sieht Marroni, wie alle Vatikanisten, die Rolle von Benedikt XVI. In diesem Skandal nicht ganz so negativ wie die außeritalienischen Kommentatoren. Viele Missbrauchsfälle wurden schon unter seinem Vorgänger Johannes Paul II. Bekannt, doch der ging das Thema nicht groß an. Benedikt XVI. Indes hat schon als Chef der Glaubenskongregation das Thema immer wieder aufs Tapet gebracht, weil er von vielen schrecklichen Fällen wusste und weil er wusste, welche Sprengkraft dieses Thema für die Kirche hat. 3 Wochen nach seiner Einsetzung als Papst habe Benedikt die Richtlinie erneut in Umlauf gebracht, welche die Zusammenarbeit mit den weltlichen Behörden in Fällen von sexuellem Missbrauch verlangt. Er habe, kaum im Amt, auch den mächtigen Chef des reaktionären mexikanischen Ordens, Legionäre Christi, Marcial Marcial, abgesetzt wegen des Verdachts auf Kindsmissbrauch. Als Marcel kurz darauf starb, habe der Vatikan auf Befehl Benedikts keinen einzigen Vertreter an dessen Beerdigung geschickt. Das sei auch ein Akt gegen die Politik seines Vorgängers Johannes Paul gewesen, denn Johannes Paul habe Marcel aufs Tiefste verehrt und die Augen vor seinen sexuellen Verfehlungen geschlossen. Die Missbrauchsfälle sind nur das eine. Heftige Kritik provozierte Benedikt bei den Juden, als er ein Gebet wieder zuließ, das zu deren Bekehrung aufruft. Die Protestanten stieß er vor den Kopf, als er sagte, sie seien keine wirkliche Kirche. Die Moslems erzürnte er, als er einen Satz zitierte, der die gewalttätige Verbreitung des Islams durch das Schwert kritisierte. Unverständnis erntete er mit der Wiederaufnahme des reaktionären Lefebristenordens. Zum Teil sei der Papst, wie im Falle der Moslems, durch die Medien falsch zitiert worden, sagt Carlo Maroni. Im Falle der Lefebristen sei er gar durch seinen Stab schlecht beraten gewesen. Häufig aber sei das einfach dieser Papst, dieser tief konservative Mann.
Ratzinger fu eletto perché era sicuramente la figura di maggior prestigio mondiale della Chiesa in quel momento.
Ratzinger ist ein hervorragender Theologe. Kein anderer Papst hat den Dialog mit den Juden, mit den Moslems, mit den Orthodoxen so gesucht wie er. Vieles hat er aber wieder zerstört, mit theologisch vielleicht interessanten Äußerungen, politisch aber unzulässigem. Dieser Papst hat den wissenschaftlichen Elfenbeinturm nur teilweise verlassen, und wenn er oder die Kurie seine Fehler korrigieren wollten, haben sie es häufig nur noch verschlimmert. Das ist ein Fakt. Giacomo Galeazzi von der Turiner La Stampa ist einer der jüngsten Vatikanisten in Rom. Er war zuerst politischer Berichterstatter, wechselte dann für die Stampa in den Vatikan. Sein Verhältnis zur Kirche bezeichnet er als distanziert. Seit 3 Jahren verfolgt er das Geschehen am Heiligen Stuhl und gilt trotz seiner 35 Jahre als einer der besten Kenner des Vatikans.
Ha trovato una chiesa con uno straordinario carisma focalizzato su Giovanni Paolo II, ma una chiesa.
Als Benedikt der 16. Papst wurde, fand er einen völlig vernachlässigten Vatikan vor. Als Mitglied der Glaubenskongregation war er dafür zwar mitverantwortlich, doch sein Vorgänger Johannes Paul war mit dem Kampf gegen die Kommunisten in Polen so beschäftigt, dann mit dem Hinauswerfen abtrünniger Priester und Bischöfe in Lateinamerika und schließlich mit der Förderung der Kirchenjugend, dass er die inneren Probleme der Kirche, wie der sexuelle Missbrauch, nicht anrührte, obwohl das Problem uralt ist. Er hat das seinem Nachfolger überlassen, der, bei aller berechtigten Kritik, im Falle sexuellen Missbrauchs so rigoros vorgeht, wie noch kein Papst vor ihm. Dass Josef Ratzinger insgesamt eine konservativere Politik als sein Vorgänger verfolgt, glaubt Galeazzi nicht. Papst Benedikt wolle die Kirche aber wieder verwesentlichen, auf ihre alten Werte von Familie, Treue und Glaube zurückführen. Für Papst Benedikt sind die anglikanische, aber auch die protestantische Kirche abschreckende Beispiele. Diese haben sich der Modernität völlig geöffnet. Es gibt dort kein Zölibat, es kann einfach geschieden werden und so weiter. Trotzdem leiden gerade diese beiden Kirchen unter dem größten Mitgliederschwund, viel mehr als die katholische Kirche. Auch deshalb will Ratzinger keine Öffnung der Kirche gegenüber modernen Werten. Trotzdem glaubt auch Galeazzi, dass die katholische Kirche nicht umhin kommt, sich der heutigen Welt zuzuwenden. Helfen könnten ihr dabei paradoxerweise die Missbrauchsskandale. In der vatikanischen Tageszeitung Osservatore Romano hieß es, man müsse die Rolle der Frau in der Kirche stärken, um sexuellen Missbrauch einzudämmen. Und in der bischöflichen Tageszeitung Avvenire hieß es, auf dem Hintergrund der Übergriffe und der wirklich gelebten Sexualität der Gläubigen müsse die kirchliche Sexualdoktrin überdacht werden. Wann das sein wird? Kaum unter diesem Papst, sagt Galeazzi, aber nachher.
5 Jahre Papst Benedikt, das war ein Echo Dossier von Massimo Agostinis. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Judith Huber und für die Nachrichten Christian Moser. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.